So, vielen Dank für eure Einladung an diesem ganz besonderen Tag als Fest für Lord Chaitanyas Erscheinung, Gur Purnim. Übrigens war diese Woche überhaupt eine ganz besondere religiöse Woche. Ich weiß nicht, wie viel Mal das überhaupt vorgekommen ist oder vorkommt, dass Lord Chaitanyas Erscheinen auf Karfreitag fällt. Diese Woche am Mittwoch war Mohammeds Erscheinungstag. Am Donnerstag war Nowruz. Nowruz ist das persische, kurdische oder osmanische Neujahrsfest, Frühlingsfest. Ich komme auch noch später nochmal drauf zurück, was das zu tun hat mit der vedischen Kultur. Dann, wie gesagt, am Freitag, Karfreitag, der wichtigste Feiertag des Christentums, zusammen mit Ostern. Aber worin sich eigentlich die gesamte christliche Erlösungstheologie, wo Christus nach der christlichen Lehre für die Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben ist und damit die ganze Welt durch diese Opferhandlung befreit hat und die Menschen von ihren Sünden erlöst hat und das, was sich von Gott trennt. Purim war auch am Freitag, also gestern. Purim ist ein wichtiges jüdisches Fest, und zwar wird auf Purim zelebriert die Rettung der gefangenen Juden in Persien, wo zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau wann das war, aber auf jeden Fall der Hauptminister in der persischen Regierung unter dem König war ein großer Judenhasser und hatte beschlossen, dass alle Juden an einem Tag in Persien vernichtet würden. Also ein großes Massaker war geplant. 75.000 Juden sollten umgebracht werden. Und das ist nicht passiert. Da gibt es in der Bibel ein besonderes Buch oder ein Buch, das heißt das Buch Esther. Die Esther war mit dem König, ich glaube, es war eine Jüdin, die am Hofe des Königs war oder mit dem König verbunden war. Und die hat auf den König eingewirkt und interveniert und hat das tatsächlich fertiggebracht, den König umzustimmen, obwohl es schon beschlossene Sache war, dass die Juden nicht umgebracht wurden. Stattdessen ist dieser Haman, dieser Minister, Hauptminister und viele seiner Anhänger, die sind an dem Tag umgekommen. Und dieses Akt der Befreiung oder der Errettung wird halt jedes Jahr im jüdischen Kalender zelebriert mit dem Purim-Fest. Und das ist auch aus gewöhnlicher Weise gerade in diesem Jahr auf das Gur Purnim gefallen, auf das Erscheinen von Lord Chaitanya. Und Lord Chaitanya hat ja auch so etwas wie eine Rettungsfunktion, ähnlich wie Christus. Bhaktivinoda Thakur hat das mal ausgedrückt, dass Christus war der westliche Retter oder Erlöser und Lord Chaitanya war der östliche Erlöser. Nicht, dass die nur begrenzt waren für diesen einen Bereich, aber die sind halt erschienen in verschiedenen Teilen. Beide haben eigentlich etwas Ähnliches vollbracht, wenn man die verschiedenen Religionen vergleicht. Wie gesagt, das eine habe ich schon erwähnt, dass Jesus durch seinen Opfertod nach der christlichen Lehre die Menschen von ihren Sünden befreit hat oder die Möglichkeit der Befreiung gegeben hat von den Sünden und damit diese Barriere oder dieses Getrenntsein von Gott aufgehoben hat. Und eigentlich Lord Chaitanya hat etwas sehr Ähnliches gemacht, ist auch gekommen, um die Menschen von ihren sündhaften Neigungen zu befreien durch das Chanten der heiligen Namen und durch Sankirtan insbesondere und hat ein Beispiel gegeben, wie man reine Liebe zu Gott entwickeln kann. Ja, und heute ist auch ein besonderer Tag. Heute ist in der Hindu- oder indischen Religion oder Kultur das Holi-Fest. Das ist heute mir jetzt eigentlich zum ersten Mal richtig bewusst geworden. Und ich glaube, wir haben uns noch gar nicht so darüber Gedanken gemacht. Jedes Jahr ist das übrigens so. Dieses Holi-Fest wird jedes Jahr zum Vollmond des Monats Falguna zelebriert. Und das trifft halt jedes Jahr zusammen mit Lord Chaitanyas Erscheinungstag, der auch am Vollmondtag im Monat Falgun erschienen ist. Und da muss es ja irgendeinen besonderen Grund für geben, warum Lord Chaitanya ausgerechnet an diesem eines der ältesten religiösen Feste überhaupt erschienen ist. Wir hören schon im Bhagavata Purana im 10. Kanto, dass Krishna mit den Gopis in Vrindavan dieses Holi Festival zelebriert hat. Also zumindest ist dieses Festival schon 5000 Jahre alt und eigentlich ist es noch viel, viel älter. Und Lord Chaitanya hat sich ausgesucht, an genau diesem Tag zu erscheinen, an diesem besonderen Holi Festival. Und vielleicht ist es wert, einfach mal zu hören, was eigentlich an diesem Holi Festival zelebriert ist. Dieses Wort Holi kommt von Holika. Holika war die Schwester von Hiranyakashipu. Hiranyakashipu war ein in unvordenklichen Zeiten ein sehr mächtiger Herrscher, der auch durch sehr extreme Entsagungen und Bemühungen sehr große mystische Kräfte errungen hat. Aber er war jemand, der vollkommen atheistisch war. Nicht atheistisch, aber ein Gotteshasser in dem Sinne. Und er wollte, ähnlich wie dieser Konflikt, die Christen mit dem römischen Kaiser, der römische Kaiser wollte ja auch als Gott verehrt werden und wollte von den Christen diese Anerkennung, diese Ehrerbietung, gottgleich zu sein. Und die Christen aufgrund dessen, weil sie einen anderen als den höchsten Gott verehrten, haben das nicht gemacht und wurden aufgrund dessen verfolgt. So in ähnlicher Weise zu diesem Zeitpunkt von Hiranyakashipu verlangte er auch von all seinen Untertanen diese gottähnliche Verehrung, einschließlich seines Sohnes Prahlad. Aber Prahlad war ein großer Geweihter Vishnus und er versagte dem Vater diese gottähnliche Verehrung. Und daraufhin, obwohl der Vater eigentlich große Pläne hatte für seinen Sohn, nämlich dass er einmal als Prinz das Königreich übernehmen würde, wurde er so zornig, dass er auch insbesondere nachdem alle Versuche scheiterten, seinen Sohn umzustimmen, versuchte er seinen Sohn umzubringen, zu töten. Und ähnlich wie die Geschichte in der Bibel mit Daniel in der Löwengrube, alle Versuche, den Sohn, diesen Prahlad umzubringen, schlugen fehl. Und zum Schluss dachte Hiranyakashipu an seine Schwester Holika. Das Besondere an dieser Holika war, dass sie auch eine sehr dämonische Person war. Heute würde man sagen, eine große, mächtige Hexe, also auch die mystische Kräfte hatte. Und ihre besondere mystische Kraft war, dass sie von Feuer nicht berührt werden konnte. Also sie war vollkommen immun gegen den Effekt des Feuers. Sie konnte durch Feuer gehen oder sie konnte mitten im Feuer stehen und nichts passierte ihr. Und da kam Hiranyakashipu auf die Idee, dass sie doch einfach den kleinen Prahlad, der war 6 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, greifen sollte und mit ihm zusammen in ein großes Feuer springen sollte. Ihr würde das Feuer nichts anhaben, aber Prahlad würde in diesem Feuer verbrennen. Aber genauso wie in allen Situationen vorher, wurde Prahlad auf wundersame Weise von Krishna gerettet. Aber die Hexe Holika, die eigentlich gegen Feuer immun war, verbrannte zu Asche. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieses Ereignis des Schutzes gegenüber Prahlad und die Vernichtung des Bösen in der Form dieser Holika. Das ist der Ausgangspunkt von diesem Holi Festival. Und deshalb wird am Abend dieses Tages, also am ersten Holi-Tag, das ist ein Festival, was über mehrere Tage geht, 5 Tage insgesamt. Am ersten Tag wird ein großes Feuer gemacht und in diesem Feuer wird eine Strohholika jedes Jahr immer wieder symbolisch verbrannt. Und danach gibt es dann ein großes Freudenfest. Und diese Freude, diese überschwängliche Freude drückt sich dann aus, dass sich alle Menschen auf den Straßen treffen. Und das Besondere daran, und das ist eben halt der besondere Hinweis auch schon auf Lord Chaitanya. Das Besondere an dieser großen Freude, die dann sich ausdrückt, indem sich die Menschen mit farbigen Pulver spritzen oder beschmeißen und mit farbigem Wasser bespritzen. Das ist ein großes, riesengroßes Freudenfest. Und das ganz Besondere an diesem Tag ist, dass an diesem Tag alle sozialen Schranken, die es normalerweise in der indischen Gesellschaft gibt, aufgrund des Kastensystems und so weiter, die treten an dem Tag vollkommen in den Hintergrund. Die Menschen machen keinen Unterschied mehr zwischen ihrer sozialen Herkunft, ihrer sozialen Stellung, ihres Statuses, ihrer religiösen Stellungen und so weiter. Das ist ein Fest, wo alle Menschen sich begegnen, in Freude begegnen und wirklich nur diese überschwängliche Freude zählt und alle sozialen Beschränkungen, die es normalerweise in der indischen Kultur oder indischen Gesellschaft gibt, die auch sehr streng eingehalten werden zum Teil, zumindest in der Vergangenheit, die treten in den Hintergrund. Und das ist etwas, was eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür ist, was Lord Chaitanya auch geschaffen hat. Auf der einen Seite hat Lord Chaitanya auch durch diese Sankirtan-Bewegung sozusagen das Böse oder das Sündvolle, das, was uns von Gott trennt, überwunden und uns dieses Geschenk des heiligen Namens gegeben, der auch ähnlich im Sankirtan mit diesem praktisch ein tägliches Freudenfest gefeiert wird und wo alle daran teilnehmen können. Bevor Lord Chaitanya erschienen ist, war praktisch dieses Chanten der Mantren vorbehalten für die Brahmanen. Aber durch Lord Chaitanyas Erscheinen ist insbesondere das Chanten des heiligen Namens allen Menschen zugänglich gemacht worden. Das ist eigentlich schon ausgedrückt, wie gesagt, dass Lord Chaitanya an diesem Tag von diesem Holi Festival erschienen ist. Und interessanterweise ist diese, wie gesagt, wird dieses Festival in anderen Kulturen auch noch zelebriert, obwohl die Menschen das gar nicht mehr wissen. Also diese, ich habe vorhin erwähnt, dieses iranische Neujahrsfest, Nowruz. Dieses Festival wird zelebriert insbesondere in Persien, bei den Kurden, bei den Türken, auch in den anderen Ländern, wo die Türken früher zugegen waren, also Mazedonien, Griechenland, Albanien, Bulgarien sogar, Rumänien, dann Usbekistan, Aserbaidschan, Afghanistan und so weiter. Und überall wird das Gleiche gemacht wie in dem ursprünglichen Holi Festival, nämlich es wird ein Feuer gemacht. Und anschließend, wenn das Feuer abgebrannt ist, bespritzen sich die Leute mit Wasser. Und die wissen gar nicht, also in Indien weiß man noch, was der Ursprung dieses Brauches ist. Und jetzt auch in Deutschland, dieser Brauch des Osterfeuers. Dieser Brauch des Osterfeuers ist ja kein christlicher Brauch, den findet man nicht in der Bibel oder in irgendwelchen anderen christlichen Schriften. Es ist eigentlich etwas, was übernommen worden ist aus vorchristlichen Zeiten. Und letzten Endes, wenn wir das jetzt sehen, verstehen wir, wo das herrührt. Es ist eigentlich die Erinnerung an das, was an diesem Tag, an dem Prahlad Maharaj mit Holika ins Feuer gegangen ist und wo Holika verbrannt worden ist. So, ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht, um zu zeigen, wie Lord Chaitanyas Erscheinen mittlerweile auch in unserer Kultur, obwohl wir es vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen, aber sich schon bemerkbar macht. Es ist ja vorhergesagt, dass auch Lord Chaitanya, nicht nur Krishnas Name, sondern Lord Chaitanyas Name sich überall auf der ganzen Welt, in jeder Stadt und in jedem Dorf verbreitet wird und bekannt wird. Und durch Srila Prabhupadas Bemühungen und die Bemühungen seiner Geweihten, so viele Bücher sind mittlerweile verteilt worden und viele Menschen haben von der Hare Krishna Bewegung gehört. Vielleicht noch nicht so viele bewusst über Lord Chaitanya, aber interessanterweise, ich bin also immer wieder erstaunt darüber zu sehen, wie Lord Chaitanyas Name und auch das Wissen über Lord Chaitanya schon ein Teil des allgemeinen Wissens in unserer Kultur geworden ist. Hier ist ein Buch, das herausgeschrieben im Kreuzverlag. Es ist ein Verlag, der normalerweise auch viele christliche Literatur herausbringt. Und da ist es ein Who is Who der Religionsstifter. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt Chaitanya. Ich lese das mal kurz vor, wenn es euch interessiert. Der als Vishvamitra Mishra am 28. Januar oder 28. Februar 1486 nach Christus in Bengalen geborene Chaitanya, in Klammern, das bedeutet spirituelles Bewusstsein, war ursprünglich ein brahmanischer Gelehrter, der aber um 1510 eine inbrünstige Liebe zu Krishna verspürte, sodass er sein Studium aufgab und als Asket den Namen Krishna Chaitanya annahm. Seine Bhakti nahm sehr bald ekstatische Züge an, was sich hauptsächlich in Tanz und Gesang ausdrückte. Er selbst galt als Avatar, als Inkarnation sowohl von Krishna wie dessen geliebter Radha. Jedes irdische Verweilen Gottes aber wird als Lila, Spiel betrachtet, die Quelle für Schöpferkraft ist. Obwohl einerseits als Verkörperung von Hari, Vishnu, Krishna betrachtet, fühlte Chaitanya nach seinen eigenen Aussagen gleichzeitig schmerzlich die Trennung von Gott, während seines irdischen Wandels, so wie Radha, die Geliebte, jegliche Trennung von Krishna als Unglück empfand. Die Bhakti aber, die Gottesliebe zu Krishna, ist wie der Amrita, Nektar der Unsterblichkeit. Lebhaften Ausdruck fand sie im ständigen Singen des Namens Hare Krishna in seiner Vokativform. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wichtige Stationen von Chaitanyas Leben waren Puri in Orissa, wo jährlich die große Prozession des Gottes Jagannath, Herr der Welt, der lokalen Ausprägung Vishnus stattfindet, in dem Chaitanya wiederum nur Krishna sah. Hierin kehrte er auch nach seinem Aufenthalt in Südindien zurück. Dort starb er am 9. Juli 1533 oder am 9. Juni 1532. Aufgrund seiner Krishna-Liebe gehören die Bhagavad Gita und das Bhagavata Purana zu den bevorzugten Texten seiner Anhängerschaft. In der Moderne erfuhr seine Bewegung, besonders durch die sogenannte Hare Krishna-Bewegung, neue wichtige Impulse. Dann, Reader's Digest, würde man jetzt nicht vermuten, dass die sich eingehend mit der Vaishnava-Tradition auseinandergesetzt haben, aber die haben auch ein Buch geschrieben, Hinduismus, Geschichte und Gegenwart. Da gibt es ein Kapitel über Vaishnavismus und da heißt es über Chaitanya: Noch höhere Verehrung bei den Vaishnavas genießt Chaitanya, der von vielen selbst als Inkarnation Krishnas angesehen wird. Und dann wird ähnlich wiederholt, was wir hier schon gelesen haben, aber was noch hinzukommt, da heißt es, die 1966 gegründete Hare Krishna-Bewegung, die auch in westlichen Ländern weite Verbreitung gefunden hat, orientiert sich nicht zuletzt am ekstatischen Vorbild Chaitanyas. Kaum Schriftliches von ihm ist überliefert, seine Jünger aber haben die Lehren ihres Heiligen in 8 Abschnitten zusammengefasst, von denen der 3. und 4. so lauten. Man sollte den heiligen Namen des Herrn in einer demütigen Geisteshaltung singen und sich für niedriger halten als das Stroh auf der Straße. Man sollte duldsamer sein als ein Baum, frei von allem Streben nach Anerkennung und Achtung. Und man sollte bereit sein, anderen in jeder Hinsicht Respekt zu erweisen. Mit dieser Haltung kann man den heiligen Namen des Herrn ständig chanten. O allmächtiger Herr, ich trachte weder nach Reichtum, noch begehre ich schöne Frauen, noch ersehne ich eine große Anzahl Anhänger. Ich wünsche mir einzig und allein, dass ich dir Leben für Leben grundlos und voller Hingabe dienen kann. Das hätte man nicht gedacht. Nee. So, dann noch ein letztes Beispiel. Es gibt noch viele mehr. Es ist eigentlich, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, es ist wirklich sehr inspirierend. Hier ist ein Buch, das heißt Perlen des Glaubens, Wege zur Meditation, Spiritualität, Rosenkränze, Gebetsketten und heilige Worte. So. Dann gibt es ein Kapitel da drin. Also es geht durch die verschiedenen Gebetsketten, Gebeten auf Gebetsketten in verschiedenen Religionen. Und dann kommt Japa Yoga, das Rezitieren heiliger Namen. Und hier ist das Maha-Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dieses Mantra enthält die wichtigsten Namen Krishnas. Hare gilt als die Energie dieser Gottheit. Krishna bedeutet der Allanziehende und Rama bezeichnet höchste Glückseligkeit. Durch das Singen der Namen füllt man Geist und Seele mit dem Göttlichen in seinem bewahrenden Aspekt an. Und dann gibt es eine wunderbare Anleitung, wie man auf Beats chanten kann. Also eine richtig gute Japa-Anleitung. Ihr seht, das sind alles Zeichen dafür, wie, ohne dass wir es eigentlich richtig gemerkt haben oder uns darüber bewusst geworden sind, Lord Chaitanya mit seinem Erscheinen und mit seiner Lehre langsam praktisch die ganze Welt und die ganzen verschiedenen Kulturen durchdringt. Das sind Bücher, die man in jedem Buchladen kaufen kann. Und die einfach, also beispielsweise das erste, was wir gelesen haben, da aus dem Kreuzverlag, man könnte überhaupt kein Wort wegnehmen. Es ist absolut in Einklang mit unserer Theologie oder Philosophie und so weiter. So, das als Einführung. Jetzt kommen wir zu unseren eigenen Texten. Ich habe schon vorhin den Vergleich gebracht. Es gibt viele Übereinstimmungen zwischen dem Beispiel und der Lehre von Jesus oder Christus und Lord Chaitanya. Beide werden von ihren jeweiligen Anhängern als Inkarnationen Gottes anerkannt. Die in die Welt gekommen sind, also Jesus, man spricht in der christlichen Tradition von der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo praktisch der Sohn Christus in die Welt gekommen ist, um Gott für die Menschen greifbar zu machen, einmal, und sich gleichzeitig wie ein Devoti zu verhalten. Also Jesus hat auch nie diesen göttlichen Aspekt in den Vordergrund gestellt. Das haben seine Nachfolger, insbesondere Paulus, später gemacht. Das ist übrigens auch sehr identisch mit dem, was bei Lord Chaitanya passiert ist. Er hat auch nie seinen eigentlichen göttlichen Aspekt in den Vordergrund gestellt, hat das sogar manchmal bewusst abgelehnt. Aber wir haben dieses Gebet gehört, wo Rupa Goswami eindeutig bestätigt hat oder ihn erkannt hat als Krishna. Und in ähnlicher Weise, wie es im Christentum auch in den Schriften, also die christliche Religion beruft sich auf die Voraussagen im Alten Testament, dass es viele Hinweise gibt für den Messias und der dann eben in Form von Jesus erkannt wird, so gibt es in der vedischen Tradition auch in unserer Tradition Voraussagen in den Schriften für das Erscheinen von Lord Chaitanya. Auch eine andere große Gemeinsamkeit ist, dass beide, auch sehr interessant, von der zu ihren Lebenszeiten herrschenden oder anwesenden Priesterklasse verfolgt und verraten wurden. Gestern war Karfreitag. Dieser Karfreitag oder diese Kreuzigung Jesus, dieses Todesurteil, ist zustande gekommen, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten und insbesondere die Pharisäer, also die jüdische Priesterklasse, in Jesus eine Konkurrenz gesehen hat und die ihn zu praktisch ihre eigenen Privilegien, wo sie Angst hatten, dass sie ihre eigenen Privilegien oder ihre eigene Stellung verlieren würden. Und deshalb haben sie praktisch dafür gesorgt, Jesus angeklagt, bei der zu dem Zeitpunkt herrschenden römischen Statthalter, dass er Jesus dann zum Tode verurteilen sollte. Und wir haben alle diese Geschichte gehört, dass Pontius Pilatus eigentlich das überhaupt nicht wollte. Der hat sich sogar dagegen gesträubt und hat zum Schluss sogar versucht, noch diesen Deal zu machen. Ihr könnt euch einen aussuchen, den Barnabas oder Jesus, aber diese Priesterklasse hatte dann halt wirklich, die haben dafür gesorgt, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde, bei diesem römischen Statthalter. Und in ähnlicher Weise wurde Lord Chaitanya von den damaligen Brahmanen auch bei dem muslimischen Statthalter, bei dem Qazi, angeschwärzt und angeklagt. Also man muss dazu sagen, dass in beiden Fällen, und bei den Juden waren sozusagen die Römer die großen Feinde. Die waren die Besatzer. Ja, das war eine Besatzungsmacht und die wurden von allen Juden gehasst als Besatzer. Aber die Priester, ihre Aversion war so stark, dass sie sich lieber mit ihren Besatzern verbündeten und dafür sorgten, dass dieser Jesus ausgeschaltet wurde. Und in ganz ähnlicher Weise war in Bengalen zu dem Zeitpunkt eine muslimische Herrschaft und die Muslime waren bei allen Hindus total verhasst, weil in ähnlicher Weise schon für 200 oder 300 Jahre oder die Inder dieser muslimischen Herrschaft ausgesetzt. Und gerade bei den Brahmanen beispielsweise, es war so streng, dass ein Brahmane, wenn er von dem Schatten eines Muslimen getroffen wurde, das war ein großes Vergehen. Und trotzdem gingen diese Brahmanen zu den Muslimen hin, um dafür zu sorgen, dass Lord Chaitanya ausgeschaltet wurde. Also sie durchbrachen alle ihre Konventionen eigentlich. Also es gibt viele Parallelen und eine dieser Parallelen ist auch, wie ich gesagt habe, dass Lord Chaitanya in vielen Schriften, in den Puranas und so weiter, vorhergesagt wurde. Das ist im 11. Kanto, wo Narada Muni Vasudeva unterweist. Und da heißt es im 11. Kanto, 5. Kapitel, 32. Vers: In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of God, who constantly sings the names of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his devotees, servants, weapons, and confidential companions. Und im Vers 34, und da erklärt Srila Prabhupada dazu, dass sich das auf Lord Chaitanya bezieht, da heißt es: O Mahaparusha, I worship your lotus feet. You gave up the association of the goddess of fortune and all of her opulence which must be difficult to renounce and is hankered after by even the great demigods. Being the most faithful follower of the path of religion, you thus left for the forest in obedience to a Brahmana's curse. Out of your sheer mercifulness, you chased after the fallen conditioned souls who are always in pursuit of false enjoyment, of illusion, and at the same time engaged in searching out your own desired object, Lord Shyamasunda. Und Srila Prabhupada sagt in der Erklärung, dass gemäß der verschiedenen Vaishnava Acharyas oder dieser wichtige Vers im Srimad Bhagavatam so verstanden wird, dass es das Erscheinen von Lord Chaitanya vorhersagt. Und diese beiden Verse, die werden jetzt noch einmal, und es kommt auch das Deutsche dazu, ich wollte nur einfach mal die Referenz bestätigen, dass es eben halt im Srimad Bhagavatam, das vor 5000 Jahren niedergeschrieben wurde, das Erscheinen von Lord Chaitanya schon vorausgesagt wurde. Es gibt auch noch viele andere Referenzen. Und das Gleiche wird halt wiederholt im Chaitanya Charitamrita. Wenn ihr mir erlaubt, das ist dieses dritte Kapitel in der Adi Lila. Und das Kapitel heißt Die Gründe für das Erscheinen von Sri Chaitanya. Da werde ich jetzt mal eine ganze Reihe von Versen vorlesen, weil die sprechen einfach für sich selbst. Und man kann wirklich durch dieses Hören von diesen Versen, die Krishna Das Kaviraj aufgeschrieben hat, so eine hohe Wertschätzung dafür bekommen, dass Lord Chaitanya erschienen ist. Und welche Segnung wir haben, so kurze Zeit eigentlich nach dem Erscheinen Lord Chaitanyas zu leben und diese Botschaft, die er gebracht hat, auf solch eine direkte Weise von seinem geweihten Srila Prabhupada bekommen zu haben. Also wenn man sich überlegt, das wird hier auch in diesem Versen erklärt, Lord Chaitanya erscheint einmal in einem Tag Brahmas. Es gibt diese verschiedenen Inkarnationen, wo Krishna in jedem Zeitalter erscheint. Aber die Erscheinung von Lord Chaitanya ist nicht regelmäßig wie es gesagt wird, in jedem Zeitalter, in jedem Yuga, kommt es einem bestimmten Yuga-Avatar, sondern Lord Chaitanya kommt einmal im Tag Brahmas. Und wisst ihr, wie lang ein Tag Brahmas ist? Es sind insgesamt rund gerechnet 4,3 Milliarden Jahre. Alle 4,3 Milliarden Jahre kommt Lord Chaitanya. Und wenn man jetzt das mal aufzeichnen würde als eine Linie, 4, also meinetwegen auf einem 1 Meter Blatt Papier, 4,3 Milliarden Jahre und da einen Punkt machen und dann ausrechnen würde 500 Jahre, wie nah würde dieser Punkt an der Linie sein? Praktisch identisch. Wir sind praktisch genau, also wenn man in diesen Dimensionen rechnet, obwohl für uns jetzt erstmal 500 Jahre lange Zeit ist, aber in den Dimensionen, in denen eigentlich das Bhagavatam oder die kosmischen Events, die kosmischen Ereignisse stattfinden, es ist nichts. Es ist ein Augenblick, den wir praktisch später sind, als Lord Chaitanya erscheinen. Und Krishna Das Kaviraj hat auf solch eine wunderbare Weise ausgedrückt, einmal die Gründe für das Erscheinen Lord Chaitanyas und auch auf die Auswirkung, was das eigentlich bedeutet. So, wenn ihr mir erlaubt, ich lasse einfach mal Krishna Das Kaviraj für sich sprechen und da können wir bestimmt mehr erfahren als in jedem Kommentar, den wir dazu geben können. Also, er fängt immer an, in jedem Kapitel der Lord Chaitanya seine Ehrbietung darzubringen. Ich erweise Sri Chaitanya Mahaprabhu meine achtungsvollen Ehrbietungen. Durch die Macht des Schutzes seiner Lotusfüße kann selbst ein Narr die wertvollen Juwelen der endgültigen Wahrheit aus den Minen der offenbarten Schriften sammeln. Alle Ehre sei Sri Chaitanya, alle Ehre sei Nityananda, alle Ehre sei Advaita Acharya und alle Ehre sei den geweihten Sri Chaitanyas. Ich habe die Bedeutung des dritten Verses beschrieben. Jetzt, o Gottgeweihte, hört bitte die Bedeutung des vierten mit voller Aufmerksamkeit. Möge jener Herr, der als der Sohn Srimati Sachidevis bekannt ist, auf transzendentale Weise im tiefsten Innern deines Herzens weilen. Mit dem strahlenden Glanz geschmolzenen Goldes ist er durch seine grundlose Barmherzigkeit im Zeitalter des Kali herabgestiegen, um zu verständigen, was keine Inkarnation jemals zuvor anbot. Den höchsten Wohlgeschmack hingebungsvollen Dienstes, den Wohlgeschmack ehrlicher Liebe zu Gott. Shri Krishna, der Sohn des Königs von Vraja, ist der höchste Herr. Er genießt ewig transzendentale Spiele in seinem ewigen Reich Goloka, zu dem auch Vrajadharma gehört. Einmal an einem Tag Brahmas steigt er in diese Welt hinab, um seine transzendentalen Spiele zu manifestieren. Wir wissen, dass es vier Zeitalter Yugas gibt, und zwar Satya, Treta, Dwapara und Kali. Diese vier zusammen ergeben ein Vijaya-Yuga oder ein Kalpa. 71 Vijaya-Yugas ergeben ein Manvantara. Es gibt 14 Manvantaras. Am Ende des Dwapara-Yugas, des 28. Vijaya-Yugas, erscheint Shri Krishna auf der Erde mit dem gesamten Zubehör seines ewigen Vraja-Dharmas. Dienertum, Freundschaft, elterliche Zuneigung und eheliche Liebe sind die vier transzendentalen Wohlgeschmäcker Rasas. Von den Gottgeweihten, die diese vier Wohlgeschmäcker kosten, lässt sich Shri Krishna erobern. In solch transzendentaler Liebe versunken, erfreut sich Shri Krishna in Vraja mit seinen hingegebenen Dienern, Freunden, Eltern und ehelichen Geliebten. Shri Krishna genießt seine transzendentalen Spiele, solange es ihm beliebt, und dann geht er fort. Nach seinem Fortgang jedoch denkt er so: Lange Zeit habe ich den Bewohnern der Welt keinen liebenden Dienst für mich geschenkt. Ohne solch liebevolle Anhaftung ist das Vorhandensein der materiellen Welt nutzlos. Auf der ganzen Welt verehren mich die Menschen nach den Anweisungen der Schriften. Aber nur durch das Befolgen solch regulierender Prinzipien kann man nicht die liebevollen Empfindungen der Gottgeweihten in Vraja entwickeln. So wird es als Zwischenkommentar auch noch wieder eine Ähnlichkeit zu der Situation, in der Christus erschienen ist. Weil die jüdische Religion zu dem Zeitpunkt des Erscheinens von Christus auch praktisch erstarrt war in lediglich das Befolgen von irgendwelchen Regulierungen und irgendwelchen Prinzipien. Übrigens, dieser Satz, den Jesus gesagt hat, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie sich selbst, das ist ein Satz, der im Alten Testament schon steht. Es ist nicht etwas, was er erfunden hat. So, das Prinzip der Liebe von Gott war im Alten Testament das eigentlich das Hauptprinzip. Aber im Laufe der Zeit, gerade durch diese Priesterkaste oder diese Priesterschaft, die sich mehr und mehr sozusagen auf ihre sozialen Privilegien stützte, ist der eigentliche Kern oder die eigentliche Essenz dieses Inhaltes verloren gegangen. Und was übrig blieb, waren zum Schluss das Befolgen von irgendwelchen Regeln. Also ich glaube, 600 oder 50 verschiedene Gebote gibt es, die von den ursprünglichen 10 Geboten aufgebläht worden sind und die ein guter Jude befolgen sollte. So, das war sehr ähnlich in der vedischen oder in der indischen Kultur zu dem Erscheinen von Lord Chaitanya. Das ganze Prinzip der Liebe zu Gott war praktisch verloren gegangen. Und die Priesterkaste hat sich lediglich darauf berufen, diese Rituale und diese rituellen Regeln und so weiter zu befolgen. Und das ist das, was hier angesprochen wird, wo Krishna darüber meditiert. Auf der ganzen Welt verehren mich die Menschen nach den Anweisungen der Schriften, aber nur durch das Befolgen solch regulierender Prinzipien kann man nicht die liebevollen Empfindungen der Gottgeweihten in Vrajabhumi entwickeln. Im Bewusstsein meiner Reichtümer blickt die ganze Welt auf mich mit Ehrfurcht und Verehrung, aber Hingabe, die durch solche Ehrbietung geschwächt ist, wirkt auf mich nicht anziehend. Wenn man solch regulierten hingebungsvollen Dienst mit Ehrfurcht und Verehrung ausführt, mag man nach Vaikuntha gehen und die vier Arten der Befreiung erreichen. Diese Befreiung sind Sarsti, Reichtümer erlangen, die dem des Herrn gleichkommen, Sarupa, die gleiche Gestalt haben, die des Herrn gleicht, Samipya als persönlicher Gefährte des Herrn leben und Salokya auf einem Vaikuntha-Planeten leben. Gottgeweihte nehmen jedoch niemals Sajuya an, denn dies bedeutet, mit dem Brahman eins zu werden. Ich werde persönlich die Religion des Zeitalters wieder einführen, Namasankirtana, das gemeinsame Chanten des heiligen Namens. Ich werde die Welt in Ekstase tanzen und sie die vier Wohlgeschmäcker des liebenden, hingebungsvollen Dienstes kosten lassen. Ich werde die Rolle eines Gottgeweihten annehmen und an meinem eigenen Beispiel hingebungsvollen Dienst lehren. Solange man nicht selbst hingebungsvollen Dienst ausführt, kann man nicht andere darüber belehren. Diese Schlussfolgerung wird in der Gita und im Bhagavatam zweifellos bestätigt. Wann immer und wo immer das religiöse Leben zerfällt und Irreligiosität überhand nimmt, o Nachkomme Bharatas, zu der Zeit erscheine ich. Um die Frommen zu befreien und die Schurken zu vernichten und um die Grundsätze der Religion wieder einzuführen, erscheine ich in jedem Zeitalter. Wenn ich nicht die richtigen Grundsätze der Religion vorleben würde, gingen alle diese Welten zugrunde. Ich wäre der Urheber unerwünschter Bevölkerung und würde alle diese Lebewesen verderben. Das sind alles Verse aus der Bhagavad Gita, worüber Krishna praktisch jetzt nachdenkt, nachdem er diese Erde verlassen hat. Was immer ein bedeutender Mann tut, gewöhnliche Menschen folgen seinem Beispiel und welche Maßstäbe auch immer er durch sein beispielhaftes Verhalten setzt, alle Welt folgt ihm nach. Meine vollständigen Teile können die Grundsätze der Religion für jedes Zeitalter festsetzen. Doch niemand außer mir kann die Art des liebevollen Dienstes der Einwohner von Raja gewähren. Es mag viele glücksspendende Inkarnationen der Persönlichkeit Gottes geben, aber wer außer Sri Krishna kann Liebe zu Gott an die ergebenen Seelen verschenken? Deshalb werde ich in der Gemeinschaft meiner Geweihten auf der Erde erscheinen, um mannigfaltige, farbige Spiele auszuführen. Mit diesem Gedanken stieg die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna selbst am Anfang des Kali-Zeitalters in Nadia hinab. So erschien der löwengleich Sri Chaitanya in Naradvipa. Er hat die Schultern eines Löwen, die Stärke eines Löwen und die laute Stimme eines Löwen. Es wird übrigens diese Beschreibung, die hier von Lord Chaitanya gegeben ist, muss man sich mal vorstellen. Also es wird hier beschrieben, dass Lord Chaitanya auch an anderer Stelle, er war sehr groß, also eine sehr imposante Persönlichkeit, auch alleine vom Aussehen, breite Schultern. Später werden noch weitere Merkmale seines Körpers beschrieben. Und was hier beschrieben wird, ist auch seine Stimme. Er hatte die Stärke eines Löwen und die laute Stimme eines Löwen. Vor kurzem gab es eine neue Ausgabe der Lehren Sri Krishna Chaitanyas. Und dann habe ich mal verglichen, weil mit der Ausgabe, die wir davor gehabt haben, da gibt es eine Stelle ganz am Anfang, da wird beschrieben, wenn Lord Chaitanya Kirtan gemacht hat. In der neuen Ausgabe steht, es war sehr laut. In der alten Ausgabe, was ich viel besser beschreibende finde, da steht, es war wie ein Donnern, ein Getöse. Es war so laut, dass es praktisch wie einem Gewitter oder einem Getöse, einem Donner gleichkam. Also diese Beschreibung von laut kann auch sein, wenn ich ein bisschen lauter spreche, ist laut, aber die Vorstellung, wie laut, wie es hier beschrieben wird, wie das Gebrüll eines Löwen, das war die Stimme von Lord Chaitanya. Damit kann man sich erstmal überhaupt vorstellen, wie es möglich war. Also wenn wir beispielsweise Kirtan machen, mit 100 Leuten auf dem Ratha Yatra, da brauchen wir ein riesen Megafon, damit wir da die Kirtan-Gruppe halten können. Dann hören wir in Chaitanya Charitamrita, dass Lord Chaitanya Kirtan gemacht hat mit 100.000 Leuten, mit Tausenden von Mridangas und Tausenden von Katas. Was hat er da gehabt? Hat er da ein Megafon gehabt mit einer 20.000 Watt Anlage dabei? Nein, nur mit seiner eigenen Stimme. Die Stimme von Lord Chaitanya war so durchdringend, so mächtig, dass man ihn hören konnte, laut hören konnte, in einem Kirtan, ich glaube, es wird beschrieben, mit 16.000 Mridangas. 100.000 Leute, Tausende von Katas und Lord Chaitanyas Stimme konnte man hören, ohne Megafon und ohne Verstärker. Das muss man sich mal vorstellen. So, das wird hier beschrieben. Möge dieser Löwe im Innersten des Herzen eines jeden Lebewesens sitzen und mit seinem widerhallenden Brüllen die elefantengleichen Laster der Lebewesen vertreiben. Ja. Unsere Laster sind so groß und so dickhäutig wie Elefanten. Wenn man eine Elefanten erlebt, ich habe gerade im Internet gesehen, da hatten sie einen, oder irgendwo in der Zeitung stand das, was wir den Menschen den Tieren antun. Und da war ein Bild von einem Elefanten, der hatte zig Speerspitzen in seinem Kopf stecken. Ja, und das hat aber überlebt. Also die ganzen Speere, die irgendwo auf ihn abgeworfen hatten, die konnten, weil der hat so eine dicke Elefantenhaut, selbst mit den ganzen Speeren konnte der nicht erlegt werden. So, unsere Laster, die sind ähnlich. Wir haben so eine dicke Elefantenhaut, dass von unseren Lastern und unseren Sündhaftungen, Handlungen oder Analtas loszuwerden, es ist nicht so leicht. Aber hier wird beschrieben, wie Lord Chaitanya, das ist eigentlich eine Aufforderung an uns, möge dieser Löwe im Innersten des Herzens eines jeden Lebewesens sitzen, dann müssen wir ihn natürlich reinlassen, und mit seinem widerhallenden Brüllen die elefantengleichen Laster der Lebewesen vertreiben. Und dieses Brüllen ist natürlich nicht nur einfach ein Brüllen, sondern das ist Kirtan. Ja, wenn wir wirklich unseren Geist frei machen und die Kraft des Heiligen Namens in uns wirken lassen, dann merken wir plötzlich, da kommt ein, das habt ihr bestimmt alle schon mal auf eine ähnliche Weise erfahren, wo man, da ist ein ganz bestimmter Punkt, wo man plötzlich merkt, jetzt bin ich auf einer spirituellen Ebene. Das, was ich in meinem Geist, alle diese ganzen karmischen Belastungen und die sinnvollen Handlungen, die in meinem Erinnerung, in meinem Unterbewusstsein eingegraben sind, ja, alles, was wir getan haben, es steckt ja, und machen und gedacht und so weiter, steckt ja in unserem Unterbewusstsein drin. Das tragen wir die ganze Zeit mit uns, wie so ein Rucksack voller Müll. Ja. Und unser Bewusstsein ist normalerweise ständig auf irgendeine Weise durch diesen ganzen Müll gefiltert, bedeckt. Aber wenn man wirklich mal im Kirtan so sich vertieft und dieses Brüllen von Lord Chaitanya im Herzen wahrnimmt und auch anfängt, auf eine losgelöste Weise zu chanten, dann merkt man plötzlich, huh, der Rucksack ist nicht mehr da. Das Bewusstsein wird plötzlich frei und kommt auf eine spirituelle Ebene, wo alle diese materiellen Dinge, die wir seit Jahren, Millionen oder was weiß ich, wie lange mit uns rumschleppen, keine Bedeutung mehr haben. Dann heißt es hier, in seinen frühen Spielen ist er als Vishwambha bekannt. Er überflutet die ganze Welt mit dem Nektar der Hingabe und rettet so die Lebewesen. Die Verbalwurzel Dubrin, die Wurzel des Wortes Vishwambha ist, deutet auf Nähren und Erhalten hin. Er, Sri Chaitanya, ernährt und erhält die drei Welten, indem er Liebe zu Gott verteilt. In seinen späteren Spielen ist er als Sri Chaitanya bekannt. Er segnet die ganze Welt, indem er über den Namen und den Ruhm Sri Krishnas lehrt. Gagamuni war der Astrologe von Krishnas Eltern, der wusste, dass er, Sri Krishna, die Inkarnation für das Kali-Yuga ist, sagte während der Namensgebungszeremonie Krishnas sein Erscheinen voraus. Dieser Knabe Krishna, also das ist jetzt auch wieder vor 5000 Jahren, bei der Geburt Krishnas, sagte der Astrologe, der anwesend war, das Erscheinen von Lord Chaitanya schon voraus. Dieser Knabe Krishna hat drei andere Hauttönungen, weiß, rot und gelb, je nachdem, in welchem der verschiedenen Zeitalter er erscheint. Jetzt ist er in einer transzendentalen, schwärzlichen Farbe erschienen. Weiß, Rot und Gelb, das sind die drei Tönungen körperlichen Glanzes, die der Herr, der gemalte Glücksgöttin, in den Zeitaltern Satya, Treta und Kali annimmt. Jetzt im Dwapara Yuga ist der Herr in seiner schwärzlichen Körpertönung herabgestiegen. Dies ist die Essenz aller Aussagen in den Puranas und anderen vedischen Schriften mit Hinweis auf den Zusammenhang. Im Dwapara-Yuga erscheint der Herr, die Persönlichkeit Gottes, mit einer schwärzlichen Körpertönung. Er trägt gelbe Kleider, Er hat seine eigenen Waffen und er ist mit dem Kaustuba-Jewel, Juwel und dem Srinivasa-Zeichen geschmückt. So werden seine Merkmale beschrieben. Die Ausübung der Religion für das Zeitalter des Kali besteht darin, die Herrlichkeit des heiligen Namens zu verbreiten. Nur zu diesem Zweck ist der Herr mit einer gelblichen Körpertönung als Sri Chaitanya erschienen. Und jetzt kommen noch weitere Beschreibungen seines wunderbaren Körperbaus. Sein langgestreckter Körper glänzt wie geschmolzenes Gold. Der tiefe Klang seiner Stimme übertönt das Donnern frisch aufgezogener Wolken. Hier wird es nochmal beschrieben. Ich glaube, manchmal, das ist etwas für mich, wenn ich das höre, was normalerweise, wenn wir diese Bilder sehen, die wir von Lord Chaitanya haben, die haben manchmal so etwas, wie sagt man, etwas Süßliches, so Frauliches fast schon, wie Lord Chaitanya dargestellt ist. Da wird man sich nicht darüber so bewusst, was hier eigentlich beschrieben ist, was Lord Chaitanya eigentlich für eine Person gewesen ist oder ist. Und insbesondere wieder der Klang seiner Stimme, der hier beschrieben ist. Der Klang seiner Stimme übertönt das Donnern frisch aufgezogener Wolken. Jemand, der 4 Ellen seiner eigenen Hand in der Höhe und in der Breite misst, wird als große Persönlichkeit gefeiert. Eine solche Person nennt man Nyagroda Parimandala. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der alle guten Eigenschaften in sich birgt, hat den Körper eines Nyagroda Parimandalas. Seine Arme sind lang genug, die Knie zu erreichen. Seine Augen erinnern an Lotusblüten. Seine Nase gleicht der Sesamblüte. Sein Gesicht ist so schön wie der Mond. Er ist friedlich, selbstbeherrscht und dem transzendentalen Dienst Sri Krishnas völlig hingegeben. Er ist seinem Geweihten zugeneigt. Er ist freundlich und er ist allen Lebewesen gleichgesinnt. Er ist mit Sandelholzringen und Armreifen geschmückt und mit Sandelholzpaste bestrichen. Er trägt diesen Schmuck vor allem, um Sri Krishna im Sri Krishna Sankirtan zu tanzen. Der weise Vaisampayana hielt alle diese Eigenschaften Sri Chaitanyas fest und nahm seinen Namen in den Vishnu Sahasranam auf. Also dieser weise Vaisampayana ist dafür bekannt, er hat dieses Vishnu Sahasranam geschrieben, das sind die 1000 Namen Vishnus. Das ist auch aufgeschrieben worden, lange, lange, lange vor der Zeit, bevor Lord Chaitanya überhaupt erschienen ist. Und in den 1000 Namen Vishnus ist Lord Chaitanyas Name schon mit inbegriffen gewesen. Die Spiele Sri Chaitanya sind in 2 Teile gegliedert. Die früheren Spiele Adi-Lila und die späteren Spiele Shesha-Lila. Er hat 4 Namen in jedem dieser beiden Lilas. Im Srimad Bhagavatam wird wiederholt und klar gesagt, dass die Essenz der Religion im Zeitalter des Kali das Chanten von Krishnas heiligem Namen ist. O König, so verehren, und das ist jetzt der Vers, den wir vorhin auf Englisch gelesen haben, der hier zitiert wird im Chaitanya Charitamrita. O König, so verehren die Menschen im Dwapara-Yuga den Herrn des Universums. Im Kali-Yuga verehren sie die höchste Persönlichkeit Gottes durch die Regeln der offenbaren Schriften. Höre jetzt bitte von mir hierüber. Und dann kommt dieser Vers. Im Zeitalter des Kali chanten intelligente Menschen gemeinsam, um die Inkarnation des Herrn zu verehren, die ständig den Namen Krishnas singt. Obwohl seine Körpertönung nicht schwarz ist, ist er Krishna selbst. Er wird von seinen Begleitern, Dienern, Waffen und Vertrauten, Gefährten begleitet. Also das ist ein Vers, der 5000 Jahre oder 4500 Jahre vor dem Erscheinen von Lord Chaitanya niedergeschrieben wurde. Genau die Beschreibung dessen, was Lord Chaitanya macht, wie er verehrt wird, wie seine Körper gestaltet ist und so weiter. Dann heißt es weiter, Krishnadas Kaviraj sagt, meine lieben Brüder, bitte hört alle von der Herrlichkeit Sri Chaitanyas. Dieser Vers fasst seine Taten und Eigenschaften deutlich zusammen, den wir gerade gehört haben. Die beiden Silben Krishna sind immer auf seinen Lippen oder ständig bestreibt er Krishna mit großer Freude. Und dann im 18. 50. Vers. Durch das Opfer des gemeinsamen Chantens der heiligen Namen verehren große Gelehrte im Zeitalter des Kali-Yugas Krishna, der jetzt durch die starke Aufwallung der Gefühle Srimad Radharanis nicht schwarz ist. Er ist die einzige vertrauenswürdige Gottheit für die Paramahansas, die die höchste Stufe des vierten Standes Sannyas erreicht haben. Möge diese höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Chaitanya, uns seine große, grundlose Barmherzigkeit erweisen. Man kann seine leuchtende Körpertönung von geschmolzenem Gold, die die Dunkelheit des Universums vertreibt, deutlich sehen. Das sündhafte Leben der Lebewesen ist eine Folge ihrer Unwissenheit. Um diese Unwissenheit zu zerstören, hat er verschiedene Waffen mitgebracht, wie seine vollständigen Beigesellten, seine Geweihten und den heiligen Namen. Da wird an anderer Stelle erklärt, hier wird von Waffen gesprochen. Wir haben gehört, in den vorangegangenen Inkarnationen, wenn Krishna erschienen ist, ist er immer erschienen mit einem großen Heer oder beispielsweise zum Zeitpunkt von Krishna. Vor 5000 Jahren gab es diese große Schlacht von Kurukshetra. Aber im Fall von Lord Chaitanya hat er keine Waffen in dem Sinne mit sich gebracht, sondern die Waffen, die hier gemeint sind, auch beschrieben sind, sind seine Beigesellten oder seine Gottgeweihten, die durch das Verbreiten des heiligen Namens nicht die Dämonen töten, wie es früher gemacht worden ist, in den vorangegangenen Inkarnationen, sondern die dämonische Mentalität in den Herzen der Menschen umwandeln. Und das ist das, was hier gemeint ist. Die sündhaften Leben der Lebewesen ist eine Folge ihrer Unwissenheit. Um diese Unwissenheit zu zerstören, hat er verschiedene Waffen mitgebracht, wie seine vollständigen Beigesellten, seine Geweihten und den heiligen Namen. Die größte Unwissenheit besteht aus Tätigkeiten, seien sie religiös oder gottlos, die dem hingebungsvollen Dienst entgegenstehen. Sie müssen als Sünden, Karmasa, angesehen werden. Indem er seine Arme hebt, den heiligen Namen chantet und alle mit einem tiefen, liebevollen Blick anschaut, vertreibt er alle Sünden und überflutet jeden mit der Liebe zu Gott. Möge uns die höchste Persönlichkeit Gottes in der Gestalt Sri Chaitanyas mit ihrer grundlosen Barmherzigkeit segnen. Sein lächelnder Anblick vertreibt zugleich alle Trauer der Welt. Und schon seine Worte beleben die glücksspendenden Kletterpflanzen der Hingabe, indem sie ihre Blätter ausdehnen. Wenn man bei seinen Lotusfüßen Schutz sucht, ruft man augenblicklich transzendentale Liebe zu Gott hervor. Und der letzte Vers. Jeder, der seinen schönen Körper und sein schönes Gesicht anschaut, wird von allen Sünden befreit und erlangt den Schatz der Liebe zu Gott. Also das Kapitel geht noch weiter, aber ich mache jetzt hier Schluss. Ich finde, das sollte man ein paar Mal hintereinander lesen. Das ist erstmal diese wunderbare poetische Sprache von Krishna Das Kaviraj. Und wie es hier vorhin beschrieben wurde, es drückt auf solch eine wunderbare Weise aus, was Lord Chaitanya eigentlich bedeutet, warum er erschienen ist und was sein Erscheinen überhaupt für diese Welt gebracht hat. Und wir haben, wie gesagt, an diesen paar Beispielen, die ich vorhin gezeigt habe, gezeigt, dass Lord Chaitanyas Gegenwart, seine Präsenz, mehr und mehr sich manifestiert. Aber natürlich gibt es auch gleichzeitig für uns noch viel Möglichkeit, diese Barmherzigkeit Lord Chaitanyas aktiv weiterzugeben und auch das Wissen von Lord Chaitanya noch zu vermehren. Gerade hier in einer Stadt wie Marburg, die halt eine der hauptgeisteswissenschaftlichen Universitäten in Deutschland ist, ist das eine besondere Möglichkeit und auch eine besondere Herausforderung. Ich war vor einiger Zeit, im letzten Jahr, eingeladen auf dem, wie sagt man, der Hauptversammlung der World Conference of Religions for Peace oder der Religion für den Frieden, wie es jetzt heißt auf Deutsch. Das ist ein internationaler Zusammenschluss oder NGO, Non-Governmental Organization, die auch der Hauptsitz ist, in dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York, wo sich führende Persönlichkeiten aus den verschiedenen Religionen organisiert haben, um gemeinsam für den Frieden in der Welt zu sorgen, sich zu bemühen. Da bin ich eingeladen worden, als Vertreter des Hinduismus in Deutschland zu sprechen. Ich habe dort einen anderthalbstündigen Vortrag gehalten mit anschließenden Gesprächen. Der Vortrag ist dann auch abgedruckt worden in der Hauptpublikation von der Religions for Peace. Aber was ich sagen wollte, was erstaunlich war, es waren halt einige tolle Theologiestudenten auch dort. Eine junge Studentin hat sich bedankt für das, was sie gehört hat. Sie hat gesagt, das habe ich in meinem ganzen Studium noch nie gehört auf diese Weise, dieses Verständnis, was eigentlich unter anderem, also diese Bhakti und diese Vaishnava-Kultur innerhalb des Hinduismus, dass es das gibt. Die hat gesagt, das Einzige, was wir, ich bin jetzt im dritten Jahr im Theologiestudium, das Einzige, was wir über Hinduismus gehört haben, ist Witwenverbrennung und Kastensystem. Ja. Es war auch ein anderer Professor dort, das ist ein enger Mitarbeiter oder Vertrauter von dem Hans Küng, der sich eigentlich auch schon sehr aktiv eingesetzt hat für interreligiösen Dialog und auch einen Austausch unter den monotheistischen Religionen. Normalerweise wird das immer begrenzt oder gesehen auf die sogenannten abrahaminischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Und die haben zugegeben, dass sie sich obwohl sie sich aktiv im interreligiösen Bereich beschäftigen, nicht nur um einen Dialog zu haben, sondern einfach auch um das religiöse Verständnis zu vertiefen und die sich mit dem Judentum und Islam auseinandergesetzt haben, aber fast niemand unter den Theologen hat sich bisher direkt mit der Bhakti, mit dem Vaishnavatum auseinandergesetzt. Das ist praktisch ein unbeschriebenes Blatt noch. Umso mehr ist es halt erstaunlich, dass wirklich solche Publikationen schon erschienen sind. Aber unter den Theologen, gerade unter den Religionswissenschaftlern, du hattest mich angerufen, richtig, und gesagt, dass vielleicht heute einer von dem Informationsdienst der Fakultät der Religionswissenschaften hier sein würde. Deshalb habe ich das auch so ein bisschen so vorbereitet. Es ist tatsächlich fast erschreckend, wie wenig da noch ein Verständnis da ist. Also es gibt beispielsweise unter den Christen und auch unter den Religionswissenschaftlern sehr viel Literatur und auch direkter Austausch, beispielsweise Buddhismus und Christentum. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel, habe ich mir mitgebracht, Dialog der Liebe, Jesus und Buddha als Brüder. Es gibt so viele Bücher oder auch Theologen, Thomas Merton und so weiter, die sich intensiv mit dem Buddhismus beschäftigt haben, obwohl Buddhismus eine vollkommen atheistische Religion ist. Aber fast niemand, also ich will das jetzt nicht herunter machen oder so, im Gegenteil, das hat natürlich auch seinen Nutzen, die haben beispielsweise den Vorgang der Meditation und solche Sachen daraus gelernt. Aber umso erstaunlicher ist es, dass eben eine Kultur wie die Vaishnava-Kultur, die solch eine ausgeprägte, tiefe Theologie der Liebe zu Gott hat, eigentlich die älteste und am tiefsten gehende monotheistische Kultur auf der Welt überhaupt, mit einem Schriftentum, das weit über alles andere an religiöser Literatur hinausgeht, dass es fast kaum eine direkte Auseinandersetzung oder eine Wertschätzung für diese bedeutende monotheistische Gruppierung überhaupt gibt. Aber eine gute Nachricht vielleicht in diesem Zusammenhang, gerade aufgrund dieser, Dina Schane ist die Leiterin der Religions for Peace Gruppe für Rhein-Main, also für das Rhein-Main-Gebiet, und hat da sehr wertvolle Arbeit geleistet in den letzten 4 Jahren, in den letzten 6 Jahren. Und das hat sich ausgezahlt, bis nach und nach mehr und mehr, sodass wir jetzt beispielsweise eingeladen worden, eigentlich ist sie eingeladen, aber aufgrund von terminlichen Überschneidungen werde ich daran teilnehmen. Wir sind eingeladen worden, auf dem katholischen Kirchentag in Osnabrück den Hinduismus zu vertreten und eine Ansprache zu halten und ein Gebet aus unserer Tradition zu leiten, mit einer anschließenden Diskussion wieder. Und wenn man sich vorstellt, dass, wie gesagt, ich habe vor einigen Tagen noch gelesen, wie die katholische Kirche uns vor 20 Jahren noch beschrieben hat, und dann ist das schon fast ein kleines Wunder, wenn man denkt, dass wir jetzt offiziell die ISKCON Devotees als Vertreter des Hinduismus, als offizielle Teilnehmer mit Hotel und Übernachtung und Fahrtkosten und allem drum und dran bezahlt, als offizieller Teilnehmer am katholischen Kirchentag teilnehmen.
Und gleichzeitig, an dem gleichen Tag, bin ich nach Italien eingeladen worden, auch mit bezahlter Reise und allem drum und dran, um dort das Hinduismus auf Europaebene zu vertreten.
Also es gibt gute Ansätze, aber es gibt gleichzeitig noch unheimlich viel Möglichkeiten, uns zu engagieren, und wie gesagt, insbesondere diejenigen, die die mentalen Fähigkeiten dafür haben, sollten diese Herausforderung auch und diese Möglichkeit, die jetzt in dieser heutigen Zeit sich bietet, annehmen und wirklich aktiv mehr und mehr die Herrlichkeit von Lord Chaitanyas Bewegung, Sankirtan-Bewegung und Lord Chaitanyas als Religionsstifter, kann man schon sagen, genauso wie Christus praktisch aus dem Judentum zwar heraus, also basierend auf dem Judentum, aber eigentlich daraus eine neue Religionsform entstanden ist, so kann man fast schon sagen, dass tatsächlich das, was Lord Chaitanya geschaffen hat, zwar aus dem Hinduismus direkt hervorgeht, aber schon eine eigenständige Form darstellt, die Vaishnava-Kultur und das Bhakti insbesondere beinhaltet. Und die eben halt solch eine tiefe, theologische Tiefe auch hat, die eigentlich jeden, der ernsthaft sich mit Theologie oder mit Gottesbewusstsein beschäftigt, eigentlich begeistern muss. Also jemand, der, wenn man natürlich mit irgendwelchen Atheisten oder mit irgendwelchen Fundamentalisten, die wirklich nur ihre Scheuklappen aufhaben und nur so weit geradeaus sehen können und nichts weiter, das ist eine andere Sache. Aber es gibt viele, viele, viele Leute, gerade in der heutigen Zeit, die nicht mehr so sind. Wo man sagen kann, die aufgeklärte Christen, Juden oder Muslime sind, wo man mit dem, was in unseren Schriften, im Chaitanya Charitamrita, im Srimad Bhagavatam steht, an Inhalten, an Theologie, an Wissen über Gottes Bewusstsein, an Wissen über, wie man Gott lieben und dienen kann, wenn die damit konfrontiert werden, die einfach, wenn sie aufrichtig sind, eigentlich nur begeistert sein können. So, das ist meine Bitte für euch insbesondere, wie gesagt, die Gelegenheit habt, in so einer besonderen Stadt wie hier, Marburg zu wohnen, diese Gelegenheit zu nutzen und da solche Leute zu suchen, zu finden und die Bemühung zu machen, das weiterzugeben, was wir hier an diesem Schatz des Krishna-Bewusstseins und Lord Chaitanyas Mission haben. Okay, vielen Dank.